deutscher Waffen für die Ukraine. Bundeskanzler Merz hatte gestern erklärt, für diese würden keine Beschränkungen mehr gelten, was die Reichweite und damit den Einsatz gegen russisches Territorium angeht. SPD-Außenpolitiker Stegner nannte den Schritt von Merz nicht hilfreich. Alles, was den Krieg ausweite, sei falsch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionschef Pellmann. Grünen-Fraktionsvize Brugger begrüßte dagegen das neue Vorgehen der Regierung als folgerichtig und überfällig. Zustimmend reagierte auch die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im Gazastreifen hat eine von den USA und Israel unterstützte private Hilfsorganisation damit begonnen, Lebensmittel zu verteilen. Wie die Gaza Humanitarian Foundation selbst mitteilte, hat sie Lastwagenladungen mit Lebensmitteln an Verteilstellen geliefert. Dominik Einzel.
Mit der neuen Strategie zur Verteilung von Hilfslieferungen will die israelische Regierung nach eigenen Angaben verhindern, dass die Hamas Hilfsgüter stiehlt und zu Geld macht. Die 4 Stützpunkte im Süden und in der Mitte des Gazastreifens werden von amerikanischen Sicherheitsfirmen betrieben. Israel will so offenbar die Hilfsorganisationen der UN und anderer internationaler Helfer umgehen. Die UN und andere Hilfsorganisationen halten dies für zu gefährlich und wenig effektiv, weil die Menschen auf dem Weg durch gefährliche Kampfgebiete müssen.
Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Festgenommen wurde ein 53-jähriger Brite. Er war am Abend in eine Gruppe Fußballfans gefahren, die den Meistertitel des FC Liverpool feierten. 27 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zwei von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. 9 Monate nach dem Messerangriff von Solingen beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. 3 Menschen wurden getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Das Urteil könnte Ende September fallen. In Leipzig beginnt heute der 129. Ärztetag. Dabei geht es unter anderem um die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen. Der Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt hat im rbb24 Inforadio die von der Bundesregierung angekündigten Reformen grundsätzlich begrüßt. Das Primärärztsystem, also der Fokus auf die Hausarztversorgung, sei aber nicht der Schlüssel, um Kosten zu senken.
Wir haben eine relativ kranke Bevölkerung im Vergleich auch zu anderen europäischen Gesellschaften. Und das liegt dann vielleicht ein bisschen daran, dass wir uns nicht so gesund verhalten, wie das vielleicht andernorts geschieht. Und insofern, glaube ich, ist der Schlüssel dazu, dass die Kostensituation im Gesundheitswesen auf lange Frist zumindest vernünftig zu im Schach zu halten, eher die Tatsache, Gesundheitskompetenz zu fördern und gesundes Verhalten zu fördern.
Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer. Der Elektroautohersteller Tesla steckt weiter in der Krise. Wie der Europäische Herstellerverband ACEA mitgeteilt hat, sind die Verkaufszahlen im April gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50% gesunken. Der einstige Spitzenreiter bei den Elektroautoverkäufen wurde demnach von 10 Konkurrenten überholt, darunter Volkswagen, BMW, Renault und die chinesische Marke BYD. Tesla hatte schon fürs erste Quartal erhebliche Umsatzrückgänge und Gewinneinbrüche gemeldet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt heute eine neue Präsidentin. Marion Ackermann wird am Vormittag in das Amt eingeführt. Die 60-Jährige war bisher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Beim Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel wird ihr Vorgänger Hermann Parzinger nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Unter ihrem Dach arbeiten die Staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne, vor allem Richtung Prignitz und Ruppinerland, dichte Wolken und örtlich Regen, die Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 12 und in Adlershof 14 Grad, in Potsdam 11 und in Heckelberg 15. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils mit Gewitter, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Hingen Sie auch vom Fernseher letzten Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris, die Eröffnungsfeier in der Seine? Da hat sich so manch einer aus Berlin wahrscheinlich gedacht, das hätten wir auch gerne. Eine Spree, die so sauber ist, dass man darin baden kann und ein Fest entlang des Ufers feiern kann. Und tatsächlich, Berlin möchte sich jetzt ja bewerben für die Olympischen Spiele 2036 oder 40 oder 44, verspricht sich einen Boost für die Stadt, vielleicht auch für die Spree, aber sind nicht alle begeistert davon. Wir hören gleich verschiedene Stimmen hier auf Radio 3. Nicht ihr typischer Sound, aber tatsächlich ist das Norah Jones hier am Gesang mit der Band Way Poetic. Song heißt Angels hier auf Radio 3. Wie denken Sie denn über Olympische Spiele in Berlin? Wäre das was? Wäre das ein Boost für die Stadt, für Investitionen? Wäre das was fürs Zusammengehörigkeitsgefühl? Berlin will sich ja bewerben für die Olympischen Spiele 2036 oder 2040 oder 44 zusammen mit Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Heute wollen die Ministerpräsidenten dieser Länder ihre Pläne vorstellen im Olympiastadion in Berlin. Es gibt ein paar begeisterte Fürsprecher in der Politik und in der Sportwelt. Auf der Straße gibt es aber auch einige skeptische Stimmen. Wir haben mal Passanten gefragt, was sie denn von Olympischen Spielen in Berlin halten würden.
Gar nichts. Weil nur die wieder das Geld machen, die jetzt schon das Geld haben. Die Randbezirke, die bleiben wieder außen vor.
Ich finde es eine gute Idee. Ich finde es halt nur noch ein bisschen weit weg.
Da gucken wir mal nach Brasilien, nach Rio de Janeiro. Da waren die Olympischen Spiele auch. Und da ist gar nichts passiert. Da stehen Stadien leer, die viel Geld gekostet haben. Und dieses Geld hätte man für die Infrastruktur gut gebrauchen können.
Und dieser Radio 3-Hörer hat uns angerufen und hat seine Meinung so zusammengefasst.
Das eine ist, die Infrastruktur muss Vorrang haben. Da hat der Senat eine Riesenaufgabe vor sich. Die andere Seite ist, Berlin würde durch eine Olympiabewerbung natürlich eine große Sogwirkung erzielen. Und das klingt zunächst einmal positiv, treibt aber natürlich die Preise nach oben. Das ist also miteinander abzuwägen und in einen guten Kompromiss zu bringen.
Ja, muss man abwägen, das Für und das Wider von Olympia in Berlin. Und das möchte ich jetzt auch tun, zusammen mit Uwe Hicksch. Er ist vom Landesverband der Naturfreunde und er ist Teil des Bündnisses No Olympia. Guten Morgen, Herr Hicksch.
Guten Morgen.
Sie setzen sich ja gegen Olympia in Berlin ein, aber wenn wir mal zurückschauen, letztes Jahr Olympische Spiele in Paris haben viele Menschen begeistert, viele Touristen in die Stadt gelockt, Einnahmen erzielt, haben Arbeitsplätze geschaffen. Die Seine war so sauber, dass man da baden konnte. Haben die Olympischen Spiele nicht auch ein großes Potenzial für die Stadt, für Berlin?
Die Olympischen Spiele in Paris haben 9 Milliarden Euro gekostet. Für die Olympischen Spiele sind in Paris über 20.000 Menschen, die auf der Straße gelegt haben, zwangsumgesiedelt worden, aus Paris in die umliegenden Bereiche gebracht worden, damit die Stadt schön sauber aussieht. Olympia führt dazu, dass für die einfachen Menschen, für die armen Menschen sich die Situation verschlechtert.
Ein weiterer Kritikpunkt ist ja auch, wenn es Olympia 2036 werden würde, dass es dann eben 100 Jahre nach den Olympischen Spielen der Nazis wäre, die waren 1936. Könnte man aber auch sagen, ist ja vielleicht eine Möglichkeit, das als Chance zu sehen. Berlin präsentiert sich heute anders, die Spiele von damals könnte man in ein neues Licht rücken. Wäre das nicht auch eine Chance?
Natürlich ist das Jahr 2036 nicht mehr das Jahr 1936. Wir glauben aber, dass es ein schlechtes Zeichen wäre, in einem Olympiastadion, das genau von den Nazis gebaut wurde, da Olympische Spiele durchzuführen. Wir halten es für eine falsche Entscheidung, im Jahre 2036 oder auch später in Berlin Olympische Spiele durchführen zu wollen.
Und wenn man auf diesem Punkt, also Sie haben es vorhin schon gesagt, dass die Olympischen Spiele natürlich viel kosten, aber das wäre natürlich auch eine Investition für Berlin. Das wünscht sich die Stadt, braucht Investitionen. Für so ein großes Event lassen sich wahrscheinlich leichter Geld finden, oder?
Ach, wissen Sie, in einer Stadt, wo 17 Millionen für die Bäderbetriebe gestrichen wurden, heute die Schwimmbäder nicht mehr beheizt werden können, weil das Geld nicht da ist. In einer Stadt, wo fast 1 Milliarde Investitionsstau da ist für die Schulsporthallen, für die Turnhallen oder für die Sportplätze und die Schwimmbäder, in einer Stadt davon zu reden, ich möchte für Großevents Milliarden ausgeben, halten wir geradezu für zynisch. Wir erwarten vom Berliner Senat, dass er sich endlich mal um den Breitensport kümmert, dass er sich darum kümmert, dass Schülerinnen und Schüler nicht Sportunterricht nicht machen können, weil die Turnhallen baufällig sind und dass Schwimmbäder endlich hergerichtet werden. In Berlin gibt es kein Geld dafür, Olympische Spiele durchzuführen. Wir halten das für eine große Verbrennung von Geldern.
Ihre Meinung ist klar. Sie werden es aber nicht entscheiden. Ich werde es auch nicht entscheiden. Im besten Fall entscheidet man sowas ja zusammen. Das möchte Berlin ja auch machen. Die zuständige Sportsenatorin Iris Spranger hat ein Dialogformat erklärt, mit dem sie das entscheiden möchte.
Für uns ist wichtig, dass wir den Dialog führen. Nicht einfach nur Ja oder Nein, sondern wirklich, dass die Bevölkerung auch weiß, was wir vorhaben.
Ist das nicht auch eine gute Idee, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gucken? Ist das nicht vielversprechend?
Ach, wenn der Berliner Senat Dialoge ankündigt, hat er in der Regel bereits entschieden gehabt, was er durchsetzen möchte. Und den Bürgerinnen und Bürgern wurde die Chance gegeben, die Straßenlaternen um 5 Meter nach links oder rechts zu verschieben. Aber wirklich grundsätzliche Fragen waren vorher festzulegt. Deswegen wird dieser Dialog nichts bringen. Wir werden dem Berliner Senat die Möglichkeit des Dialogs geben, weil wir kündigen heute schon an, es wird ein Volksbegehren zum Thema Olympia in Berlin, ja oder oder Nein geben. Und wir glauben, dass die dominierende Mehrheit in einem solchen Volksbegehren, dass die No-Olympia-Kampagne organisieren wird, Nein sagen wird zu den Olympischen Spielen.
Das wäre natürlich dann spannend zu hören und zu sehen, wie die Mehrheit entscheiden wird. Wenn ich Sie höre, dann höre ich natürlich ganz viel Skepsis. Aber würden Sie sagen, dass andere Orte in Deutschland besser dafür geeignet werden? Oder sind Sie generell skeptisch, was die Olympischen Spiele angeht? Und die braucht es einfach nicht. Das ist einfach zu viel Geld, was man dafür ausgibt, für irgendwas, was man nicht braucht.
Wir Naturfreunde sind generell skeptisch, wenn es um solche Großveranstaltungen geht. Wir erleben, dass heute, egal ob es um Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder um die Olympischen Spiele geht, sie riesengroße, organisierte, kommerzielle Veranstaltungen sind. Die großen Ausrichter wie das IOC, Milliarden Scheffel, die sie in ihre Kassen bekommen, und die öffentliche Hand bezahlt dafür, dass solche Großevents, die dann vor allen Dingen von großen Firmen wie Coca-Cola oder den großen Sportartikelherstellern für ihre Werbung genutzt werden, ihre Gelder einfahren können. Wir denken, man muss sich heute auf den Breitensport konzentrieren. Man muss natürlich die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler fördern, damit sie auch anständige Leistungszentren finden. Aber Olympia in der heutigen Form hat sich nach unserer Überzeugung überholt.
Das sagt Uwe Hicksch vom Landesverband der Naturfreunde und Teil der Bewegung Neu-Olympia, denn Berlin will sich für die Olympischen Spiele bewerben. Heute werden die Pläne im Olympiastadion vorgestellt. Und wie das Ganze dann entschieden wird, das werden wir dann in einigen Monaten oder wahrscheinlich in einem Jahr dann hören. Vielen Dank, Herr Hicksch, für Ihre Perspektive.
Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao, tschüss. Yeah, we search for the same answers, but you're asking the wrong questions. Bad things only happen to other people on the news. It's 'cause we're everyday killers killing every day. Still one up and all the other one up us for something to do. And I saw that you ignore the man who asked you for some help. It ain't you. It's 'cause we're everyday killers killing every day. No, I can't roll through a red light on my bike without someone shouting up. See if you. It's 'cause we're.
Favon Joseph kommt ursprünglich aus Äthiopien, Teil der Amhari-Kultur, lebt mittlerweile in Berlin, wie so viele andere Musikerinnen und Musiker auch aus aller Welt, und mischt hier Amhari-Klänge mit Soul und Pop und macht ihren ganz eigenen Sound. Liebe heißt dieser Song hier auf Radio 3. Und jetzt habe ich einen der bekanntesten Jazz-Pianisten überhaupt, Chick Corea aus den USA, spielt gerne mit lateinamerikanischen Einflüssen, wie auch in diesem Song hier. Das ist eine Rumba, genauer gesagt Armandos Rumba.
Thank you. Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der Schriftsteller Kurt Tucholsky.
Lasst uns das Leben genießen, solange wir es nicht begreifen.
I'm Eleanor Rigby. I pick up the rice in the church where the weddings have been. Yeah, I'm Eleanor Rigby. I'm keeping my face in a jar by the door. Who knows what is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words to a sermon that no one will hear, no one comes near. Look at him working, darning his socks in the night. But does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in a church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walked on the grave. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? That's what I wanna know. That's what I wanna know. That's what I wanna know. I wanna know, no, 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 no.
Wenigen Soul-Bands, die ganz ohne Schlagzeug auskommen. Talk, Talk, Talk aus Deutschland mit ihrer ziemlich eigenen Version des Beatles-Klassikers. 39 haben wir es, das heißt, Łukasz Tomaszewski ist hier.
Radio 3, Kultur kompakt.
Vor einigen Tagen wurde ja bekannt, dass sich die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers, also das Haus Hohenzollern, mit der öffentlichen Hand geeinigt haben über die Zukunft tausender Kunstobjekte. Und da ist man jetzt noch einen Schritt weiter.
Die Vereinbarung über die Zukunft der Kunstschätze aus dem Haus Hohenzollern hat eine wichtige neue Hürde genommen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kurz SPK, teilte mit, dass ihr Stiftungsrat den Deal der öffentlichen Hand mit den Nachfahren des letzten deutschen Kaisers gebilligt hat. Sie sollen viele wertvolle Kunstobjekte weiter in Museen gezeigt werden können. Der Haken daran ist allerdings, dass die SPK auch fast 3000 Einzelstücke an das Haus Hohenzollern abgeben muss.
Das war ja Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der diese Einigung Mitte Mai bekannt gemacht hat. Eine Einigung für einen Streit, der schon 100 Jahre alt ist.
Die Einigung steht allerdings auch unter dem Vorbehalt, dass die betroffenen Museen auch wirklich zustimmen. Die Gremien des Deutschen Historischen Museums sollen sich im Juni mit dieser Vereinbarung befassen. Sie sollen ein fast, wie du schon gesagt hast, 100 Jahre währenden Konflikt beilegen. Denn nach dem Ende der Monarchie 1918 wurde seit 1926 um eben diese Besitzrechte gestritten. Betroffen sind bis zu 27.000 Kunstwerke und Schätze und Einzelstücke. Zentraler Punkt der Einigung ist die Gründung einer privatrechtlichen Stiftung, auf die beide Seiten das Eigentum umstrittener Bestände übertragen. Ja, damit sollen dann sämtliche Ansprüche des Hauses Hohenzollern an die Museen abgegolten sein. Gut auf jeden Fall für die nachfolgenden Generationen von Museumsbesuchern.
Sprechen wir über ein neues Buch über Palästina. Die Journalistin Alena Jabarin hat palästinensische Wurzeln und hat eben ein Buch geschrieben mit ihrer Sicht auf Palästina.
Sie ist Deutsch-Palästinenserin und hat die deutsche und israelische Staatsbürgerschaft. Die Zeit von 2020 bis 2023 hat sie im Westjordanland verbracht, um das Leben und auch die Menschen dort besser kennenzulernen. Als die Hamas am 7. Oktober Israel überfallen hat, war sie schon wieder nach Deutschland zurückgekehrt.
Nach dem 7. Oktober schrieb ich einen Artikel für den Feuilleton der Süddeutschen Zeitung über meine Kufiye, über mein sogenanntes Palästinensertuch, wie man in Deutschland sagt, weil dieses Tuch, was für mich nur positive Assoziationen hervorruft, was ich mit meinem Opa verbinde, das wurde plötzlich kriminalisiert in Deutschland, in dem Land, in dem ich lebe. Das stand für mich sehr symbolisch dafür, wie palästinensische Identität so gefühlt aus der deutschen Öffentlichkeit vertrieben werden sollte, kriminalisiert wurde. Das hat mir damals die Luft zum Atmen genommen. Das war ja nur ein Aspekt von vielen, für mich sehr symbolträchtig. Und darüber habe ich geschrieben und daraufhin meldete sich ein Literaturagent bei mir und fragte mich, ob ich nicht ein Buch schreiben wollte.
Und genau dieses Buch ist dann auch entstanden. Sie hat es geschrieben, es ist ein sehr persönliches Buch geworden und jetzt ist es erschienen unter dem Titel Der letzte Himmel im Verlag Ullstein. Ja, und über dieses Buch hat Alena Jabarin gestern Nachmittag bei uns im Programm auf Radio 3 auch gesprochen.
Und das ganze Gespräch, das können Sie natürlich auch nachhören auf unserer Seite radio3.de. Und das ist ein Konzerttipp für uns, Lukas. Du schickst uns zur Berliner Indie-Musikerin Mascha Kurella.
Mascha Kurella ist aus der Berliner Musiklandschaft seit den späten 90s eigentlich kaum wegzudenken. Sie hatte diverse Bands von Post-Rock bis Post-Punk. Vor allem überzeugt Mascha Kurella aber durch ihre Solo-Veröffentlichung. Jetzt ist gerade ihr neues, mittlerweile 7. Album rausgekommen. Songbook heißt das. Mascha Kurella, unverkennbare Stimme, die überzeugt da wieder durch diese, ja, ich würde mal sagen, kühle, sehnsüchtige Art, dieses atmosphärische, scheinbar lose Fäden verdichten sich da zu einem stimmigen Album, egal ob Elektro, Analog, Barock oder Indie-Pop, Coverversion oder Eigenkreation. Ihr Elektropop klingt einfach einzigartig. Die Musikerin ist gerade auf Tour und spielt heute im Hebel am Ufer 1.
Genau, heute im H1. Mascha Kurella. 20 Uhr geht's los. Tickets kosten 22 Euro, sind aber nicht mehr ganz so viele da. Vielen Dank, Lukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Are traveling together in the sangre de Cristo on the blood of Christ mountains of New Mexico. On the last leg of a journey they started a long time ago, the arc of a love affair, rainbows in the high desert air. Mountain passes slipping into stones, hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones. Thinking back to the season before, looking back cracks in the door. Two people were married. The act was outrageous. The bride was contagious. She burned like a bride. The
These events may have had some effect on the man with the girl by his side. The arc of a love affair, his hands rolling down her hair. Love like lightning shaking till it moans, hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones. And whoa, 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 she said, why don't we drive through the night? We'll wake up down in Mexico. Oh, why? I don't know nothing about no Mexico. And tell me why won't you love me for who I am, where I am? He said, 'cause that's not the way the world is, baby. That's not the way the world is, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby.
Ja, unverwechselbar, diese Stimme, diese Gitarre, dieser Rhythmus. Paul Simon mit Hearts and Bones hier auf Radio 3. Es gibt ja Musikerinnen und Musiker, die hört man und dann sieht man sie auch sofort vor sich auf der Bühne in ganzer körperlicher Präsenz. So ist es auch bei der amerikanischen Sängerin Veronica Swift. Ist eine ziemlich besondere Jazzstimme, die mischt Jazz mit Rock, mit Funk, mit Operngesang und sie mag auch Musicals. Zum Beispiel in der nächste Song, der ist aus einem Musical, Thoroughly Modern Millie. Und wenn man sie da hört, dann sieht man sie förmlich über die Bühne tanzen. Forget About the Boy von Veronica Swift.
No canary in a cage for me. This canary's ready to fly free. Cut the cord. Ain't that the man I once adored? He's nothing but an albatross, no great loss, double crosser. Forget about the boy. Nothing but an alley cat, dirty rat, and I flatter. Forget about the boy, forget about the boy, forget about the boy. And in the moonlight, don't you think about him. Sister, you're much better off without him. You can blow the blues a kiss goodbye and put the sun back in the sky. For when he comes crawling, you're not falling. Shout hooray and hallelujah. Now me and Mr. Run through. I'll find myself another beau who I know is no rover. Forget about the boy. Forget about the boy. Forget about the boy. Thank you. canary is ready to fly free. No canary in a cage for me. This canary, she's ready to fly free. Now say it ain't so, ain't he the man who let me go? And even though the times are tough, he's so rough, good for nothing. Forget about him, I've had enough. Ain't he the man who cut me off? And though we had a lovely time, he's not mine, and that's fine now. Forget about the boy, forget about the boy, forget about the boy. And in the morning, don't you think about him? Honey, baby, you're much better off without him. You can put a smile back on your face for the entire human race. For when he comes crying, you're not by. Shout hooray and hallelujah. Now me and Mr. Wrong are through. I'll find myself another beau who I know is no rover. Forget about the boy. Forget about the boy. Forget about the boy. Be free.
Der große Auftritt der Veronica Swift, Forget About the Boy, hier auf Radio 3. Und jetzt haben wir wieder besondere Kunst aus unserer Region.
Radio 3. Meisterwerke aus Berlin und Brandenburg.
Ganz am Ende vom Parc Sanssouci in Potsdam, am westlichen Ende, da steht das neue Palais, großes Schloss, das zu Zwecken der Prahlerei gebaut worden ist. So hat es der Preußenkönig Friedrich II. Tatsächlich selbst gesagt. Das neue Palais, das soll eine Demonstration sein der Stärke, der Macht von Preußen. Prunkvoller Bau mit vielen Meisterwerken. Und eines der Meisterwerke darin ist die sogenannte Heinrich-Wohnung. Was das für eine Wohnung ist, warum sie als Meisterwerk bezeichnet wird, meine Kollegin Imke Griebsch hat sich die Heinrich-Wohnung zeigen lassen und einige Details dort erklären lassen, und zwar von Antje Pfannhofen. Sie ist Sammlungskustodin bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.
Die Heinrich-Wohnung befindet sich im Neuen Palais in Potsdam, und das Neue Palais ist direkt nach dem Siebenjährigen Krieg, der von 1756 bis 1763 stattfand, von Friedrich dem Großen errichtet worden, also Friedrich dem Zweiten. Es ist ein unglaublich großer und prachtvoller Bau, und jeder und jede, die davor steht, denkt, wow, was für ein Schloss. Aber tatsächlich ist es so, dass es hier keine Regierungstätigkeit gegeben hat. Es ist ein reines Lustschloss, ein Maison de Plaisance. Heißt, es ist vielleicht für 6-7 Wochen im Jahr genutzt worden. Wenige Tage später, nach der feierlichen Einweihung, sind dann auch sein Bruder Prinz Heinrich, und wir sind ja in der Prinz Heinrich Wohnung, und seine Schwester Amalie mit eingezogen. In Anführungsstrichen ein bisschen, weil sie haben ja hier nicht ihre ständige Wohnung gehabt. Und diese Wohnung ist aber nicht nur für ihn, wie der Name vermuten lässt, entstanden, sondern auch für seine Gemahlin Wilhelmine. Von Prinz Heinrich wissen wir, dass er homosexuell war. Das wissen wir aus seinen Selbstzeugnissen. Nichtsdestotrotz war es natürlich so, dass er sich als Prinz eines regierenden Hauses auch gewissen Konventionen unterwerfen musste. Und dazu gehörte die Heirat. Prinz Heinrich war mit Wilhelmine von Hessen-Kassel verheiratet. So weit, so gut. Aber der nächste Schritt wäre natürlich gewesen, die Dynastie auch durch männliche Nachkommen zu sichern. Und so weit wollte und konnte Prinz Heinrich nicht gehen. Nichtsdestotrotz hat er aber viel für das Haus der Hohenzollern ja getan und für Preußen, indem er eben auf militärischem Gebiet glänzte. Und dass das durch seinen Bruder Friedrich auch anerkannt wurde, ist daran zu sehen, wie dieses Appartement double ausgestattet ist. Es ist sehr großzügig geschnitten für ihn und seine Frau. Und auch, dass es hier im Erdgeschoss sich befindet, relativ nah an der Königswohnung, das ist schon auch ein Verweis darauf, dass Prinz Heinrich eine besondere Stellung hatte. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Ausstattung. Musik. Die Prinz-Heinrich-Wohnung umfasst insgesamt 11 Räume. Allerdings, wenn wir die Spiegelsymmetrie mit einberechnen, die ja sehr typisch ist für Barock und Rokoko, kommen wir auf Raumfolgen von 5 bzw. von 6 Räumen. Und ganz klassisch aufgebaut gehen wir durch in Reihe geschaltete Türen, durch 2 Vorräume, eine Kammer, ein Vorgemach und sind im Prunkschlafzimmer. Und hinter diesen prachtvollen Schlafzimmern, also das war sozusagen der offizielle Teil, gibt es dann noch sogenannte Privaträume. Und wer dahin kam, der war natürlich etwas Besonderes. Das waren dann wirklich Gäste, die sich was drauf einbilden konnten, die wichtig waren. Ob mit oder ohne Ehefrau, war es am Tage durchaus auch wichtig, und das kann man im Schlafzimmer sehr gut sehen, auch Möglichkeiten zur Ruhe zu haben. Und so haben wir im Schlafzimmer nicht nur das große, prachtvolle Prunkbett, sondern eben auch Armlehnstühle und auch ein sogenanntes Faulbett. Wir würden heute sagen Sofa oder Couch, auf welches man sich ganz bequem lagern konnte und eben sich ausruhen konnte. Und wir sehen an der Wand einen wunderbaren Seitenstoff mit einer sehr, sehr spannenden Motivik. Wir haben übergroße Mohnblüten, die sich so quer über die Wand ranken. Und interessant ist, dass dieser Mohnstoff im Schlafzimmer von Prinz Heinrich zu finden ist. Weil Mohn verbinden wir natürlich mit Schlaf, Schlafmohn, aber der Mohn hatte auch eine weitere Bedeutung. Wir sehen sehr, sehr viele kleine Samenkörnchen. Und das kann man durchaus auch als Aufforderung verstehen, für königlichen Nachwuchs zu sorgen. Was natürlich bei Prinz Heinrich nicht auf Gegenliebe stieß, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er war ja homosexuell. Wir wissen ja, dass die Ehe zwischen ihm und seiner Gemahlin kinderlos blieb. Aber wunderbar zu sehen, einfach dieser tolle Stoff, wie er Zeitgeist, familiäre Verbindungen oder Aufgaben miteinander verbindet und hier für uns heute noch viele Jahrhunderte später sichtbar wird. Die Prinz-Heinrich-Wohnung besticht eben durch ihre wunderbare Ausstattung und im Moment da, ja, im neuen Palais die Königswohnung restauriert wird, ist die Prinz-Heinrich-Wohnung eben auch aufgrund ihrer Exklusivität und Opulenz im Rahmen von Führungen quasi der Ersatz für die Königswohnung, weil auch hier ist unglaublich viel zu entdecken und ganz viel von dem damaligen Lebensstil oder wie man heute sagt Lifestyle zu erfahren und vor allen Dingen auch zu erleben.
Sammlungskustodin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Antje Pfannhofen, über die Heinrich-Wohnung im Neuen Palais. Und wenn Sie diese Wohnung selber mal sehen wollen, die kann man besichtigen im Rahmen von Führungen. Tickets dafür gibt es online auf der Seite der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten oder auch vor Ort im Besucherzentrum des Neuen Palais. Das hat täglich geöffnet von 10 bis 17.30 Uhr außer dienstags. Imke Griebsch war für uns vor Ort für die Meisterwerke hier auf Radio 3.
Portal.
gerade jetzt überlegt haben, was das für eine Sprache ist, die wir da gehört haben. Es war Mongolisch. Angie, eine Musikerin aus der Mongolei, die ist heute Nachmittag zu Gast hier bei uns auf Radio 3, denn Angie lebt mittlerweile in Berlin, mischt hier traditionelle mongolische Klänge mit Jazz und allem, was wir eben gerade gehört haben. Und wie sie das macht, wie sie Berlin erlebt, das erzählt sie uns heute persönlich ab 17 Uhr dann mit meiner Kollegin Shelley Kupferberg. Und gleich auf Radio 3 geht es weiter mit Caroline Pierich.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Caroline. Du hast auch gleich Gäste in Klassik plus 2.
Ja, sogar zwei musikalische Gäste auch. Mhm. Es kommt die Leniner Sommermusiken, die gehen jetzt in die 50. Runde.
Wow.
Also ein Jubiläum. Und da kommt der künstlerische Leiter zu uns, erzählt, was so die letzten 50 Jahre passiert ist, was okay. er jetzt vorhat. Das
ja.
ist... ja, und er hat einen Schwerpunkt auf der historischen Aufführungspraxis. Das ist ja auch nochmal immer interessant, wie er das mit dem Heute verbindet, was besonders für ihn daran ist.
Mhm.
Und wir sprechen über das 100-jährige Bestehen des Rundfunkchores Berlins. Da kommt auch die Direktorin zu mir ins Studio ja. und wird über das Abschlusskonzert berichten, das jetzt ansteht am Wochenende.
Wunderbare Gäste, wunderbare Gespräche gleich bei Caroline Pierich hier bei Klassik bis 2 auf Radio 3. Ich bin Massimo Maio und ich wünsche Ihnen noch einen ganz wunderschönen Dienstag.
Baby, I ain't joking, and it's not what I'm smoking. I really think you're nice. Don't think I'm kidding, and don't think that I'm bidding. If silver words are your price. But oh, if you could see the change you've made in me. That the angels in the skies were envious and surprised that anyone as nice as you would chance with me. But oh, if you could see the change you've made in me. That the angels in the skies were envious and surprised.
Der Pianist Alexander Mielnikow gibt jedem das Gefühl, allein für ihn zu spielen. Nun kommt die nächste Gelegenheit, sich vom Künstler beschenken zu lassen. Im Nikolaisaal Potsdam beim Konzert mit der KAP, der Kammerakademie Potsdam. Lebensfreude steht als Motto im Raum. Felix Mendelssohn Bartholdys erstes und zweites Klavierkonzert. Die Ideen dazu entstanden auf Reisen voller Freude. Ausgelassen beschwingt ist auch die Ouvertüre der Komponistin Mariana von Martinez. Besonders an Joseph Haydns B-Dur-Sinfonie ist ein Solo am Cembalo. Und am Cembalo wird der Pianist es auch spielen. Lebensfreude. Die KAP und Alexander Mielnikow. Am Sonntag im Nikolaisaal Potsdam. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometer habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze und dabei werde man das Land nicht allein lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgerufen. Die Luftwaffe warnte auf Telegram vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy, Kharkiv, Dniepropetrovsk, Mykolaiv und über dem Schwarzen Meer in Richtung der Hafenstadt Odessa. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Selenskyj kommt nach übereinstimmenden Medienberichten morgen nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Festgenommen wurde ein 53-jähriger Brite. Er war am Abend in eine Gruppe Fußballfans gefahren, die den Meistertitel des FC Liverpool feierten. 27 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zwei von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. Weitere 20 Menschen wurden mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt. Im Gazastreifen hat eine von den USA und Israel unterstützte private Hilfsorganisation damit begonnen, Lebensmittel zu verteilen. Wie